Ist es an? Ach, wie schön. Jetzt muss ich mich noch verkabeln hier. Ich sagte gerade der Technik, eigentlich kenne ich das ja. Wir haben nämlich, als wir nach Nicaragua ausreisten, bei Goodbye Deutschland mitgemacht. Ha! Yes! Ob das eine gute Entscheidung war, ist eine andere Sache. Aber hatten wir auch so ein Ding tagtäglich an, so von 13 Stunden von morgens bis abends. Das war eigentlich ziemlich anstrengend, bis peinlich. Aber na gut, wir sind ja hier nicht bei Goodbye Deutschland. Zum Thema Nicaragua. Ja, wir haben da in der Tat gelebt. Wir waren da Missionare, haben dort ein paar Kinderheime geleitet oder mitgearbeitet. Und was ich dort festgestellt habe, es ist ein ganz anderes Zeitgefühl dort. Auch übers Jahr gesehen. Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es dort nicht so die Jahreszeiten gibt wie hier, so Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Da ihr wisst gar nicht, wie ihr in diesem Rhythmus eigentlich drin seid. Da gibt es nur Trockenzeit und Regenzeit. Heiß ist es sowieso. Die Sonne geht jeden Tag um 6 Uhr auf und jeden Tag um 6 Uhr wieder unter, das ganze Jahr durch. Alles ist irgendwie anders und da kommst du plötzlich hinein. Und das ist auch so mit den Feiertagen übrigens. Ja, die feiern da ganz andere Dinge. Tag der Revolution und solche Sachen. Und da machst du natürlich nicht mit, aber du planst und drumherum. Und so konnte es durchaus vorkommen, dass ich, wenn ich da mal mit Deutschland sprach oder skypte, dass sie mich fragten, ja, und was hast du so über Pfingsten gemacht? Und ich dachte, Pfingsten? Habe ich was verpasst? Ja, jetzt am Sonntag war Pfingsten. Und dann habe ich tatsächlich als guter Christ Pfingsten in Nicaragua verpennt. Und eigentlich ist das total traurig, weil es wurde in der Gemeinde auch nicht gepredigt oder thematisiert. Und ich freue mich so, ja, dass wir hier offen sind, das auch mal wirklich zu highlighten. Weil es ist eigentlich wirklich schade, wenn man sich mal die Bedeutung anguckt. Wir alle sind sehr gut da drin, Weihnachten zu feiern, ja. Da sind wir uns einig. Im Weihnachten hat Gott uns ein Geschenk gemacht, nämlich seinen Sohn auf die Erde gebracht. Dann sind wir auch ganz gut Ostern zu feiern. Ja, da hat uns Gott auch ein Geschenk gemacht. Das Geschenk der Vergebung der Sünden und ein neues Leben, in dem wir sehen, dass Jesus für uns gestorben ist und aufgestanden ist. Und zu Pfingsten hat er uns auch ein Geschenk gemacht. Ein gewaltiges Geschenk. Gott, der Vater, sendet den dritten Person der Gottheit auf diese Erde. Und ich finde das traurig, dass man das ziemlich schnell mal vergisst. Warum hat er das gemacht? Warum hat er dieses Geschenk gemacht? Und das haben wir zum Teil auch gesungen. Es war ein ganz reiner Liebesakt. Liebesakt zu uns Menschen gegenüber. Ich will euch das kurz erläutern. Als Jesus physisch auf der Erde war, dann hat er 3,5 Jahre lang gelehrt und gezeigt, ja, wie sich Gott so das Miteinander mit den Menschen vorstellt, wie Gott sich die Beziehung zwischen Gott und seiner Schöpfung vorstellt. Auf der anderen Seite hat Jesus aber auch in diesen 3,5 Jahren demonstriert, wie der Vater im Himmel ist. Das Wort Gottes sagt, oder Jesus sagt es selber, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Was sehen wir jetzt in Jesus? Wir sehen, wie er Menschen heilt, wie er Menschen befreit von Mächten der Finsternis, wie er Menschen tröstet, aufbaut. Er hat gezeigt, wie der Vater im Himmel ist. Und dann starb Jesus. Er kam 40 Tage nochmal wieder, ist dann aufgefahren in den Himmel. Und dann war er weg. Wie hätte der Vater reagieren können? Er hätte sagen können, ihr lieben Kinder, vielleicht hätte er sogar gesagt, weiß ich nicht, Schöpfung, hier habe ich meinen Sohn gesandt, er hat euch alles gesagt, wie es geht. Mehr braucht ihr nicht, jetzt macht es. Oder er hätte sagen können, ich habe euch jetzt die Vergebung gebracht, die Sünden, ihr wisst jetzt, wie man von Sünden freikommt, ich hole jetzt meinen Sohn mal lieber zurück und überlasse euch selbst. Und manchmal, wisst ihr, wenn ich so ein Problem habe, oder wenn, dann nervt es mich, wenn ich jemanden frage und der erklärt es mir ganz schnell, husch, 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 ich soll es begriffen haben und dann ist er weg und dann soll ich es alleine lösen. Oder meine Frau ärgert sich zurecht, wenn sie ein Computerproblem hat. Ja, dann sagt sie, ach, kein Problem, Schatz. Kennt ihr das? Klick, 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 schieb, 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 Registry geändert, funktioniert doch, wo ist das Problem? Ja, und sie sagt, es war viel zu schnell, konnte ich gar nicht nachvollziehen und morgen kann ich es wieder nicht. Ist Jesus genauso? Er zeigt es uns einmal und dann ist er weg. Gott sei Dank nicht. Jesus sagt im Blick auf seine Himmelfahrt Folgendes zu seinen Jüngern und somit auch zu uns, den Nachfolgern heute. Und das können wir in Johannes 14, Vers 18 nachlesen. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Dieser Satz alleine schon fasziniert mich total. Jesus ist besorgt um uns. Er macht sich wirklich Gedanken. Was wird passieren, wenn ich im Himmel bin? Und er sagt, macht euch keine Sorgen. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Und irgendwas bewegt das in mir. Vielleicht hängt das auch mit meiner Arbeit zusammen in den Kinderheimen, wo wir viele verwaiste Kinder hatten. Aber was heißt verwaist? Sich selbst überlassen. Schutzlos. Ja, einfach ausgeliefert. Ist doch egal, ich kümmere mich nicht mehr um die. Du musst sehen, wie du zurechtkommst. Aber Jesus sagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich kümmere mich auch darüber hinaus noch um euch. Jesus war ja nun physisch nur an einem Ort präsent. Und das Tolle beim Geist Gottes ist, dass er ja überall sein kann. Und das ist eigentlich viel effizienter und auch viel effektiver. Und das sagt er auch dann wenige Verse später. Der Heilige Geist, den der Vater an meiner Stelle senden wird, nochmal, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ihr werdet es verstehen. An meiner Stelle. Das heißt, der Geist Gottes ist von der Persönlichkeit her so wie Jesus, aber doch anders. Und er ist überall da. An meiner Stelle. Ich möchte das mal so zusammenfassen. Zu Pfingsten kam Gott ein weiteres Mal zu uns Menschen. Denkt darüber mal nach. Weihnachten ist uns klar. Zu Pfingsten kam Gott ein weiteres Mal zu uns Menschen. Gott, der Heilige Geist. Wo ist er denn jetzt? Von Jesus wissen wir, er ist gestorben, auferstanden und jetzt im Himmel. Aber wo ist der Geist Gottes? Hier. Ihr Lieben, Gott ist jetzt hier. Gott ist jetzt hier in der Form des Heiligen Geistes, in der Person des Heiligen Geistes. Gott ist jetzt hier als Stellvertreter Jesu durch die Person des Heiligen Geistes. Jetzt. Wenn man sich das mal gegenwärtigt, das ist der Hammer. Oder so ein bisschen altlutherisch, ehrfurchtserbietend. Oder Englisch, that's awesome. Gott ist hier. Wir wären begeistert, wenn wir zu Weihnachten Jesus gesehen hätten wie die Hirten, weil Gott auf die Erde kam. Aber zu Pfingsten sandte Gott ein weiteres Mal sich selber zu den Menschen. Das ist ein Hammerfest. In Johannes 16, Vers 7 sagt er, es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Also ich kann ja gute Filme nicht gut ertragen, vor allen Dingen nicht, wenn der Held stirbt, muss ich ehrlich sagen. Ich gehöre zu denjenigen, zum Leid meiner Frau vielleicht, ich brauche ein Happy End, okay? Die Bösen müssen ins Gefängnis, die Guten siegen und der Held darf nicht sterben. Das Schlimmste für mich war, als ich die Titanic gesehen habe, okay? Das Liebespaar und er blub, 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 weg war er. Furchtbares Ende. Haben wir so ein Ende auch mit Jesus? Weg, weg, weg. Gott hat gesagt, ich mach's besser. Ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich sende mich selber in der Form des Heiligen Geistes. Und es ist nützlich, dass ich Jesus weggehe. Zu Pfingsten kam Gott ein weiteres Mal zu uns Menschen. Und ich finde, das ist wirklich würdig, mindestens genauso gefeiert zu werden wie Weihnachten und wie zu Ostern. Und ich freue mich, dass wir das hier schon so richtig, ja, üben ist falsch. Wir gehen schon in die richtige Richtung. Eine Sache, wo ich echt auch Probleme hatte, und vielleicht gibt es hier Leute von euch, als ich so mich ein bisschen tiefer noch als junger Mensch damit beschäftigte, für mich war der Geist Gottes irgendetwas nicht Greifbares, eine Macht, eine Kraft, irgendetwas, ja, es ist schon göttlich und vermutlich auch gut. Bisschen Angst hatte ich, weil ich aus einer Gemeindebewegung kam, wo man das, was man die Gaben des Geistes nennt, nicht unbedingt mit Gott in Verbindung bringen wollte. Aber ich habe immer mehr gemerkt, der Geist Gottes ist eine Person. Und als ich gefragt wurde, ob ich heute predigen könnte, guckte ich natürlich, welcher Termin das ist. Es war der Pfingsten. Und ich dachte, wow, darauf freue ich mich. Ich darf über meinen Freund reden. über die Person des Heiligen Geistes. Und das ist toll, wenn man über seinen Freund reden kann, weil dann weiß man auch, worüber man redet. Der Geist Gottes ist eine Person und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Mit jedem, jetzt und hier. Warum? Zu Pfingsten sandte Gott sich selber ein weiteres Mal zu uns Menschen. Ich möchte euch einen weiteren Aspekt nochmal mitteilen, der mich genauso berührt. Lasst uns einmal anschauen, was passierte kurz nach der Kreuzigung Jesu und als Jesu ins Grab gelegt worden ist. Was passierte da mit den Jüngern? Die Jünger, so ist es in Johannes Vers 20, Kapitel 20 zu lesen, schlossen sich ein, rammelten die Tür zu aus Angst vor den Juden. Vorbei war es mit der Hoffnung, die sie hatte. Sie glaubten, dass Jesus der Messias wäre, der ein neues Zeitalter anbrechen lassen würde. Nichts war davon. Es war total feindliche Stimmung in der Stadt. All die Hoffnung war weg. Ihre Illusionen waren zerbrochen. Ratlosigkeit. Einschüchterung. Sie schlossen sich regelrecht ein. Sie grenzten sich von der Rest der Welt aus. Das waren die Jünger direkt, nachdem Jesus im Grab verschwunden war. Sie stellten sich in Frage. Und dann geschah ja schon etwas sehr Wunderbares. Jesus kam plötzlich durch diese geschlossene Tür hinein. Und was machte er? Er gab ihnen erstmal auch Anweisungen. Er sagte nämlich, dass sie in Jerusalem bleiben sollten, es nicht verlassen sollten und sie sollten gemeinsam im Gebet auf die Verheißung warten. Nebenbei gesagt, die Jünger damals wussten noch nicht, was geschah. Sie haben die Apostelgeschichte noch nicht im Vorfeld lesen können. Da steht ihr Messias plötzlich wieder vor ihnen durch die Wand und sagt, wartet auf die Verheißung. Es wird was kommen. Und jetzt passiert eine Sache, die ich super klasse finde. Nicht selbstverständlich. Die Jünger waren gehorsam. Das haben die wirklich gemacht. Manche sind zwar mal kurz nach Emmaus abgedüst, aber die kamen dann auch wieder. Aber die haben dann sich wirklich zusammengerauft in Jerusalem und haben auf die Verheißung gewartet. Sie haben gebetet, angebetet, wahrscheinlich die Psalmen gebetet. Zwischendurch haben sie noch einen neuen Apostel schnell gewählt. Aber sie waren da und warteten. Und das ist eine Ermahnung an mich, ihr Lieben. Gott hat einen Plan für mein Leben. Gott hat einen Plan für euer Leben. Und manchmal sind da auch Anweisungen mit verbunden. Und haben wir eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, gehorsam zu sein? Weil wären die Jünger nicht gehorsam gewesen, Gott hätte das so nicht machen können. Weil er ganz klar gesagt hatte, es heißt sogar im Wort Gottes, er befahl ihnen, in Jerusalem zu bleiben und auf ihn zu warten. Sind wir gehorsam? Ich finde es manchmal nicht einfach, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte grundsätzlich gehorsam sein und nicht jedes Mal Fall für Fall mit Gott diskutieren. Weil das ist ja eigentlich schon ungehorsam. Diejenigen, die Eltern sind, wissen das. Ja, das Ziel ist nicht, nach halbstündiger Diskussion etwas zu erreichen und dann sagen wir, mein Kind war gehorsam, sondern im Prinzip war es ungehorsam und man hat es dann doch irgendwie hingekriegt. Und so ein Kind möchte ich nicht sein. Ja. Weil Gott hat einen Plan für mein Leben, Gott hat einen Plan für dein Leben und da gehört auch Gehorsam dazu. Die Jünger waren gehorsam. Und dann geschah ja etwas Außergewöhnliches und Ian, du hast davon schon gesprochen. Plötzlich kam dann etwas, was in keinem Handbuch damals stand. Ja. Brausen, Wind, Beben, Feuerzungen. Dann verkündeten die Menschen plötzlich die Herrlichkeit Gottes in einer Sprache, die sie nie gelernt haben. Hey, das war ein bisschen wild, das war chaotisch, das war nicht vorhersehbar. Aber wisst ihr, was da noch passierte? Und das finde ich, um ehrlich zu sein, noch viel weitreichender als die Phänomene des Brausens, der Zungenrede und des Feuers. Was passierte danach? Petrus, der sich noch vor kurzem eingeschlossen hatte, stand jetzt vor der Volksmenge und fing an zu predigen. In Öffentlichkeit, in Kühnheit, mit Mut und Entschlossenheit. Er predigte plötzlich zu dieser Volksmenge, redete über den Plan Gottes mit der Menschheit. Er rief sie sogar aus, von der Sünde zu lassen und sich Gott zuzuwenden. Der Petrus, der noch vor kurzem eingeschlossen war. Und was passierte dann? 3000 Menschen sagten, ja, was der Petrus, was die Jünger da erlebt haben, das wollen wir auch haben. Wir wollen mit diesem Jesus gehen. Merkt ihr, was passiert? Das war nicht nur ein Phänomen von Zungen und von Flamme und Brausen. Da passierte etwas. Da wurden Menschen transformiert, berührt. Am Pfingsten kam Gott ein weiteres Mal zu uns Menschen. Und dann geht die Post ab. Ab diesem Zeitpunkt sehen wir, dass eine Verheißung Jesu wirklich in Erfüllung geht, die wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, sowohl auch in Judäa, Samaria und der ganzen Welt. Genau das passiert dann nämlich. Plötzlich kommt die Kraft, Menschen werden transformiert und sie sind plötzlich befähigt, Zeugen zu sein. Und glaubt mir, ihr Lieben, das Umfeld damals war auch nicht unbedingt einladend dazu. Und dann begann eine total kraftvolle Ausbreitung des Evangeliums, die absolut faszinierend ist. Die ganze Apostelgeschichte ist ein eindrucksvolles Zeugnis, wie sich die Botschaft der Gnade Gottes, der Vergebung Gottes durch eine evangelistische, freudige, nach vorwärts strebende, vom Heiligen Geist bevollmächtigte Gemeinde ausbreitete. Angefangen in Jerusalem, dann weiter nach Kleinasien, heutige Türkei, Griechenland und später sogar bis in den Kaiserpalast Rom. Da ist eine Dynamik plötzlich da, die ist nicht mehr steuerbar. Ja, die kommt auch nicht, ist auch nicht menschengemacht, da steckt auch kein menschlicher Stratege dahinter. Plötzlich übernimmt der Heilige Geist die Gemeinde Gottes, setzt sie frei und erzeugt eine Dynamik, da bin ich neidisch. Und das war kein Zuckerschlecken. Ja, frag mal den Paulus im 2. Korinther. Der wurde auch geschlagen, gekreuzigt noch nicht, aber ausgepeitscht, Schiffbruch. Aber das fällt quasi runter unter die Dynamik des Heiligen Geistes, wo die Menschen sagten, wir können gar nicht anders. Da war eine Bewegung drin. Und das ist einfach nur faszinierend. Lass uns zurück zu den Jüngern gehen, die eingeschlossen waren. Die gleichen Jünger, die eingeschüchtert waren, waren plötzlich freigesetzt und transformiert in eine Kühnheit. Und ich frage jetzt euch, und ich habe mich auch gefragt, mag es vielleicht sein, dass hier Menschen sitzen, die sich eigentlich eher wie diese Jünger fühlen, als sie sich verschlossen nach Jesu Kreuzigung? Zurückgezogen, desillusioniert, in der Defensive, nicht freigesetzt, von Menschenfurcht. Und ich muss euch sagen, es gibt Momente, da fühle ich mich eher so. Da bin ich echt in der Defensive. Ich bin überwältigt von dem, was wir hier Gottlosigkeit nennen. Ich bin überwältigt von dem Desinteresse an meinen Schöpfergott, der auch ihr Schöpfergott ist. Und dann fühle ich mich wie diese Jünger. Aber ich habe eine gute Nachricht. Der gleiche Heilige Geist, die Person des Heiligen Geistes, der diese deprimierten Jünger transformiert, verwandelt hat, ist jetzt hier und unter uns, in uns und freigesetzt und ist auch fähig und willig, in uns ein großes Werk zu tun. Glaubt ihr das? Ich glaube das vom ganzen Herzen. Manchmal geht es kraftvoll auf einmal, manchmal ist es ein Prozess. Aber ich glaube, dass dieser gleiche Heilige Geist, der diese verängstigte Gruppe freisetzt, uns freisetzen möchte. Und dieser Heilige Geist kann uns befreien, eben von Angst, Mutlosigkeit und Menschenfurcht. Und er wird es tun. Dieser Heilige Geist, die Person des Heiligen Geistes, wird uns helfen, wirklich ein Leben ohne Sünde zu führen, zu wollen. Er wird uns helfen, wirklich zu sagen, wir wollen ein heiliges Leben führen. Ja, er ist der Anfänger und das Vollender. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen, heißt es im Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Ich sehne mich danach, dass wir gemeinsam echt diese Heiligkeit Gottes wirklich ja nachstreben, dass wir aufhören, Kompromisse zu machen, weil wir einfach das große Bild sehen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist verändert die Art und Weise, wie wir beten. Der Heilige Geist verändert die Art und Weise, wie wir anbeten. Plötzlich im Geist und in der Wahrheit, mit unserem, eine direkte Verbindung. Und ich merke auch, dass der Heilige Geist uns befähigt, Menschen in einer ganz anderen Art und Weise zu lieben. Als man damals für mich, für die Taufe des Heiligen Geistes betete, war das erste Phänomen, was ich so manifest spürte, dass eine Liebe freigesetzt worden ist, die ich nicht kannte. Ich war, glaube ich, 20 Jahre alt, plus minus. Ich lebte damals in Aachen und Unsere Gemeinde war inmitten des Prostituiertenviertels, mittendrin. Und ich kam aus dem lutherischen Hintergrund, Kleinstadt, alles wohlgeordnet. Und plötzlich war ich mittendrin. Und Gott tat wirklich von heute auf morgen etwas, was ich nicht erklären konnte. Ich hatte eine Liebe zu diesen Randgruppen, die ich vorher eigentlich eher, ja, vor denen ich möchte nicht sagen ekelte, aber mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Und plötzlich habe ich es dann mit Junkies zu tun gehabt, mit Prostituierten und mit allerlei lustiger Leute. Das Zweite, was Gott gemacht hat, er hat eine Liebe freigesetzt für meine Eltern. Ich konnte es nicht erklären. Ja, ich habe eine neue Sicht bekommen. Ich habe eine Herzensliebe gehabt plötzlich. Vielleicht war das auch Heilung, wer weiß. Ja, dass nachher ich über Ecken erfuhr von meinem Vater, der über solche Sachen nicht so sehr mit mir geredet hat. Ja, was ist denn mit dem Andreas los? Was ist denn passiert? Und das Dritte, das habe ich als 20-Jähriger schon mal gar nicht erwartet. Er hat eine Liebe für das Volk Israel freigesetzt. Habe ich mir nicht ausgesucht. Es war plötzlich da. Und ihr wisst vielleicht, jemanden zu lieben heißt nicht, alles gut zu heißen. Aber ich hatte plötzlich eine Last für dieses Volk, ja, Gottes Volk, was heute noch existiert, für das wir einzustehen haben. Das war eine Liebestransformation. Und ich fragte dann Leute, hey, was ist das eigentlich? Das verwirrt mich hier. Und dann meinten sie, hör mal, was steht in Römer 5, Vers 5? Da steht nämlich, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist befähigt, wirklich auch zu lieben in einer ganz neuen Art und Weise. Es gäbe noch so viel über den Heiligen Geist zu erzählen, zu berichten. Das würde den heutigen Morgen völlig sprengen. Vielleicht wisst ihr, dass der Heilige Geist und die Gaben des Heiligen Geistes faktisch über Jahrhunderte verloren waren. Verloren waren, buchstäblich. Und eine Gruppe von Christen war an der Jahrhundertwende in Los Angeles, in der Azusa Street und suchte Gott und entdeckten die Gaben des Heiligen Geistes neu. Und dann passierte etwas, dass plötzlich, was vorher völlig unbekannt in der Christenheit war, wieder Menschen anfingen, in Sprachen zu reden. Heilungen plötzlich passierten, was verschollen war. Und das nennen wir die Pfingsterweckung in der Azusa Street. Und über 3 Jahre lang gab es Veranstaltungen, jeden Tag, nonstop, in denen Menschen geheilt, befreit worden sind, mit dem Heiligen Geist getauft worden sind, Buße taten. Nur allein über Azusa Street zu predigen, wäre ein faszinierendes Thema. Oder was ist mit den mindestens neun Gaben des Heiligen Geistes, die wir im 1. Korinther erklärt bekommen? Wie wende ich sie an? Wie bekomme ich sie? Welche Relevanz haben sie für uns? Oder was mich auch fasziniert, wie der Johannes benutzt für den Heiligen Geist das Wort Parakletos. Was bedeutet das eigentlich und welche Anwendung hat das für mich? Spannendes Thema. Aber für mich hat heute eine Sache Priorität. Gott hat uns ein weiteres Mal mit sich selber beschenkt. Mit dem Heiligen Geist kam Gott nochmal ein zweites Mal in besonderer Art und Weise auf die Erde und ist jetzt hier unter uns. Und er setzt uns frei von Furcht und Bindungen. Und ich frage euch, liebe Gemeinde, wollen wir ihn wirklich willkommen heißen in unserer Mitte? Ja, diesen Gott. Amen. Vielleicht können wir kurz schon mal was spielen. Ich möchte wirklich auch jede Generation hier ansprechen. Es ist nicht wahr, dass der Heilige Geist nur in der oder jener Altersgruppe wirkt. Nur in den jungen Leuten oder nur in den Altpfingstlern. Ja, die Prophetie, die wir in Joel hören, heißt, ich werde den Geist Gottes ausgießen auf alles Fleisch. Die Jungen werden dies tun, die Alten werden Träume haben. Und gerade wir alten Hasen, ja, die wir nicht mehr 25 sind, ich bitte euch, ja, lasst uns gemeinsam alle Generationen diesen Heiligen Geist willkommen heißen. Und das können wir vielleicht jetzt auch machen, während ich noch für euch und für uns bete. Und öffnet euer Herz. Lieber Vater, wir stehen hier vor dir. Wir stehen in deiner Gegenwart, Geist Gottes. Wir sind dir einfach dankbar, dass du da bist, dass wir nicht verwaist zurückgelassen wurden. Wir laden dich einfach ein, Geist Gottes. Wir heißen dich willkommen. Wir sind dankbar, dass du da bist, dass du unser Beistand bist, unser Fürsprecher, unser Tröster, dass du immer da bist und alles erklärst. Und vielleicht gibt es hier Leute, die spüren in ihrem Herzen auch so diese Verwaistheit, sich verlassen fühlen, sich alleine gelassen fühlen, im Stich gelassen fühlen. Und Geist Gottes, ich bete, dass du heute mit Heilung kommst, mit Freisetzung von dieser, ich möchte fast nennen, Geist der Verweisung. Und dass du kommst mit der Liebe des Vaters. Weil der Vater hat uns nicht verwaist zurückgelassen. Geist Gottes, ich danke dir, dass in deiner Gegenwart Heilung geschieht. Danke für die Zeugnisse heute. Und das bete ich auch heute Morgen. Vater im Himmel, setze Heilung frei heute Morgen. In Jesu Namen. Für diejenigen, die sich danach sehnen, die Taufe im Heiligen Geist zu bekommen, streck dich aus und ich bete, Geist Gottes, dass du Menschen berührst und dass du sie mit dem Heiligen Geist zum ersten Mal taufst, mit einer ganz neuen Art und Weise, dass du Sprachengebet freisetzt, so wie damals beim Pfingstereignis, dass du neue Gaben des Geistes freisetzt, Geist Gottes, wohne hier unter uns. Danke, Herr. Lade selber den Geist Gottes ein. Er ist eine Person. Er möchte eingeladen sein von dir.